entwickeln sich Beziehungen. Ich weiß nicht, ob die überall als Freundschaft durchgehen und als Romantik sicher nicht. Und was ich aber wissen wollte, ist, wie kann denn Fürsorge eigentlich funktionieren, jenseits von Blutsverwandtschaft und Romantik? Und was muss ich kriegen oder was suche ich, damit ich was gebe? Und ist das immer Tauschlogik in Freundschaften oder gibt es noch was anderes?
Die Berliner Schriftstellerin Nina Bussmann führt uns ins Dickicht. So heißt ihr neuer Roman im Surkamp Verlag. Schlicht und einfach Dickicht. Ein Wort für Dunkelheit, Undurchdringlichkeit, Gestrüpp, in dem man sich leicht verfängt, wenn man sich überhaupt hineinwagt. Ein Theaterstück eines altehrwürdigen Surkamp-Autors heißt ganz ähnlich Im Dickicht der Städte von Bertolt Brecht. Nina Bussmanns Roman hat damit nur gemeinsam, dass auch er in einer großen Stadt spielt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiterlesen, der Lesebühne im Radio und Podcast von RBB Kultur und dem LCB, dem Literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee. Ich bin Natascha Freundl und bei mir im Studio ist die Autorin Nina Bussmann. Herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Ich freue mich wirklich, dass Sie hier sind, denn seit wir Weiterlesen gestartet haben Anfang März, ist das wirklich die erste Produktion, die wir gemeinsam face-to-face persönlich im Studio bestreiten. Die gelockerten Corona-Auflagen machen es möglich. Und besonders deswegen freue ich mich, dass Sie hier zu uns in die Masurenallee gekommen sind.
Na, ich freue mich auch. Hoffentlich ist es nicht die letzte.
Ja, das hoffen wir. Das hoffen wir alle. Später werde ich noch mit Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium verbunden sein, dann per Telefon, denn er ist gerade auf Reisen. Frau Bussmann, bleiben wir gleich mal beim Titel Dickicht. Da steckt das Wörtchen Ich drin. Das zeigt uns auf dem Cover des Buchs ein gelber Kreis, mit dem dieses Ich markiert ist. Es geht also um das Dickicht des Ichs. Und ich habe den Eindruck, dass die Verstrickungen, das Dunkle, das Gestrüpp aller Persönlichkeiten, aller Ich, sie besonders anziehen, schon immer interessiert haben.
Ja, das Ich ist ein dunkler Kontinent dieses Mal. Das stimmt, es geht um Figuren, die sich selber nicht ganz gut kennen oder die Dinge tun, die sie selber nicht ganz verstehen, bei etwas vorhaben oder noch rausfinden wollen, was sie dabei vorhaben. Und ich glaube, mich interessiert es auch immer mehr, als wenn jemand einen Plan hat und dann muss man nur noch gucken, gelingt der oder nicht. Also was sind die Widrigkeiten von außen? Die gibt es ja außerdem.
Sie sind jetzt 40 Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche.
Fast.
Geboren in Frankfurt am Main, in Berlin haben Sie Literaturwissenschaften und Philosophie studiert und schon Ihre ersten beiden Romane, Große Ferien von 2012 und dann 2017, Der Mantel der Erde ist heiß und teilweise geschmolzen, die wurden beide ziemlich begeistert rezensiert. Da wurde ihnen die große Kunst der Ambiguität bescheinigt, eine Mischung aus Suspense und sprachlicher Sicherheit. Beim ersten Roman ging es um eine mögliche Beziehung zwischen einem Lehrer und einem Schüler. Beim zweiten ging es um eine Frau, die ihre Freundin, ihre verschollene Freundin in Nicaragua sucht. Und ich habe jetzt bei Ihrem dritten Roman den Eindruck, den Verdacht, dass Sie noch radikaler sind in der Ambiguität der Figuren, in dieser Opakheit, in dieser Mischung tatsächlich aus Suspense und sprachlicher Brillanz und vielleicht auch in der Verweigerung eines Plots, einer Romanhandlung. Wie sehen Sie das?
Ich würde da mal zurückfragen, was eigentlich ein Plot ist oder eine Handlung. Ich kenne den Gedanken, finde aber selber, dass gerade bei diesem Buch, also ich hatte noch nie so aktive Figuren, also die verrennen sich natürlich, und aber die sind ja nur am Handeln. Dann kommt es natürlich aber auch darauf an, was verstehen wir unter Handlung. Also ist das so etwas, jemand unternimmt was und dann gelingt das? Also nicht jede Aktion ist vielleicht eine Handlung in dem Sinn, auch gerade, weil es geht ja auch um Politik und wie man da in politisches Handeln kommt, also wirklich in eine Beteiligung an Gesellschaft. Und ich glaube, was diesen Figuren allen gemein ist, und dann vielleicht ist das auch, was sie mit radikal meinen oder was hier auch einfach noch härter zu spüren ist, der Hintergrund von so einem Vergeblichkeitswissen.
Sprechen wir ein bisschen konkreter über die Figuren. Drei Hauptfiguren sind es. Einmal Ruth, Max und Katja, die, wie Sie eben ja auch schon sagten, sehr unterschiedlich sind, aber sich dann auch in einem ähnlich. Ich würde es als Verlorenheit interpretieren, als eine gewisse Haltlosigkeit im Leben, sich auch nicht um sich selbst kümmern können. Und wir lernen gleich in der ersten Lesungspassage, die Sie ausgewählt haben, die Ruth kennen. Wollen Sie vorher noch ein bisschen was zu dieser Figur sagen? Wir lernen sie ja in einer sehr extremen Situation kennen. Sie hat einen Unfall, mysteriös, in einem Park, nach einer Party. Wollen Sie zu ihr noch vorher was sagen oder vielleicht erst danach?
Gern danach. Sie können dann auch alles fragen.
Dann steigen wir jetzt ein in die erste Lesungspassage. Ruth liegt im Krankenhaus und wird von der Polizei befragt. Und was sie dort erzählt über ihren Unfall, das hören wir jetzt.
Ich war in Gedanken, hatte Ruth zu Protokoll gegeben, und dass sie ein wenig nachtblind sei. Deshalb auf dem Heimweg durch den dämmerigen Park gestolpert. Es war die Wahrheit. Angegriffen hatte sie niemand, getrunken hatte sie nichts. Ein Hund war schräg von hinten gekommen, einen gegabelten Ast empfangen, den er ihr in die Kniekehlen rammte, sodass sie den Boden unter den Füßen verlor und stürzte. Man konnte es komisch finden, so war es gewesen. Sie konnte sich nicht gut abfangen und schlug mit einzelnen harten Körperstellen auf dem Asphalt auf und auch mit dem Kopf. Um 10 ungefähr hatte sie das Gartenfest verlassen, zu früh und ohne sich richtig zu verabschieden. Seit sie nicht mehr trank, verstand sie solche Feste nicht mehr. Die Abkürzung genommen unter den Eisenbahnbrücken hindurch am Kanal entlang durch den Schlosspark. Es war eben noch hell genug, sich zurechtzufinden. Sie lief zügig, die Wirbelsäule schiefgezogen vom Gewicht ihrer Tasche. Wie immer trug sie zu viel mit sich herum. Notizblöcke und Briefe, Kalender, Tabakbeutel und eine Flasche Cola, ein Buch, das Max ihr unbedingt hatte leihen oder schenken wollen, kurz bevor er ohne Abschied verschwunden war. Groß mit eckigen Schwimmerschultern, doch er konnte schleichen wie eine Katze. Sie suchte niemanden, sie war nicht in Gedanken, als sie so durch den Park lief, den Blick gesenkt, sie konzentrierte sich auf die Nahsicht. Das Rudel, das im Park aus der unbeschnittenen Wiese gebrochen und quer in ihren Weg gejagt war, hatte sie natürlich gesehen und vorher schon gehört. Ohren, Augen, Lefzen, Fell, eine hetzende Welle, ein Pack. Sie stoppte. Ein paar Nachzügler versuchten, Schritt zu halten, von hinten, von der Seite, und einer von denen musste sie zu Fall gebracht haben. Die Tiere liefen in der Wiese auseinander, als gehörten sie nicht zueinander. Die Grashalme bogen sich zischend weg, 2 schnüffelten noch an der Pfütze, die sich um sie gebildet hatte. Die anderen hörten die Pfeife der Hundesitterin vom Ende der Wiese und machten einen schönen Bogen kehrt. Ein Rudel, ein ganzes Pack mit einer Hundesitterin? Hier hatten die Polizisten 2-mal nachgefragt. Hundesitterinnen arbeiten üblicherweise nicht in der Nacht. Kann sein, das Wort Rudel ist übertrieben, was weiß ich, ob diese Person arbeitete. Wie gesagt, die Sicht war schlecht und das menschliche Gedächtnis ist unzuverlässig. Das wissen doch alle. Für die Geschichte hätten 2 oder 3 Tiere genügt, also schreiben wir 2 oder 3. Das geht nachts schnell, dass sie sich mit ihren Schatten multiplizieren. Die Frau oder das Mädchen, die den scharrenden Hund am Nackenfell packte, anleinte und zu ihr runterschaute, schickte sie wieder weg. »Es ist alles in Ordnung«, sagte sie und sagte es noch einmal, jetzt drohender, weil die Frau stehen blieb, mit durchgedrückten Beinen und vielen Leinen in den Fäusten. Links und rechts saßen hechelnd aufgereihte Tiere, auch der Mund der Menschenfrau stand leicht offen. Die Gesichtszüge konnte Ruth nicht gut erkennen, nur eine tief in die Stirn gezogene Strickmütze, leuchtende Zähne und leuchtendes Augenweiß. »Okay«, sagte die Frau, schulterzuckend, aber in fragendem Ton, fasste die Leinen fester und ging, drehte sich noch einmal um, beschleunigte. Die Tiere trabten mit gesenktem Kopf neben ihr her. Manche trugen Halsbänder mit reflektierenden Streifen, die Schemen der Körper verloschen in der Dämmerung, die mit hellem Fell zuletzt. Das Gras wurde feuchter. Einmal erschrak Ruth kurz, weil sie etwas vergessen hatte, dass es wichtig war, wusste sie noch, etwas, das sich nicht nachholen ließ. Das zersprungene Telefondisplay leuchtete auf, als sie die Home-Taste drückte, mehrmals nacheinander, bis es nicht mehr reagierte und sie es erleichtert fallen ließ. Sie hätte doch nicht gewusst, wie sie es erklären sollte und wem. Sie rollte noch etwas tiefer in die Wiese und hielt still. Sie hatte zu wenig gegessen auf dem Fest. Wenn sie sich bewegte, kippte der Horizont zu schnell und sie spürte die Stellen, auf die sie gestürzt war. Es war besser, liegen zu bleiben, abzuwarten, bis der Kreislauf sich wieder gefangen hatte.
Vielen Dank, Nina Bußmann, für diesen ersten Ausschnitt aus dem Roman Dickicht. Wer ist diese Ruth? Eine Frau, die niemanden nennen kann im Krankenhaus, der informiert werden soll. Eine Frau, die verletzt am Boden liegt und sich auch nicht helfen lassen will. Und die, das wird im Laufe des Buchs sehr deutlich, Alkoholikerin ist. Wie sind Sie auf diese Frau gekommen?
Ich glaube, das ist eine Frau, die sehr viel um ihre Autonomie gekämpft hat in ihrem Leben und deswegen an ihr festhalten will, egal was passiert. Und was jetzt aber passiert, ist ja, sie wird gebrechlich. Also sie haben es erwähnt, sie ist krank, sie hat also dieses Problem und daraus ergeben sich andere. Und sie ist natürlich auch, also wirklich, ich würde es nie verloren nennen, weil sie eben sich ja zumindest einbildet, sehr genau zu wissen, wo sie steht und was ihre festen Größen sind im Leben. Und jetzt merkt sie, sie ist angewiesen auf andere. Und also wie kann sie sich das verkaufen, dass es so ist, dass sie alleine eben nicht mehr klarkommt und trotzdem die Kontrolle bewahren oder auch die Kontrolle über die anderen? Und was passiert da, wenn Verletzlichkeit und so ein Abgeriebensein am Leben, wenn das aufeinander trifft?
Und die beiden anderen Figuren, Max und Katja, sind ganz anders, aber ähnlich unsicher mit sich selbst. Max ist deutlich jünger als Ruth. Er ist Student offiziell, geht aber nicht zur Uni, arbeitet zuerst in einem Lieferservice, Essensauslieferservice. Dann wird er eine Aushilfe im Kindergarten und lernt Ruth in einer Gruppe, in einer Aktivistengruppe kennen, beobachtet sie nur von fern, ist von ihr fasziniert. Auch Katja ist ähnlich fasziniert von Ruth. Katja ist Mitte 30, hat eine Geschäftsidee. Sie möchte Menschen helfen, ihren Nachlass abzuwickeln. Aber zuerst arbeitet sie für ein Jobcenter und hilft Menschen, ihre Biografie ein bisschen glatter zu erzählen. Zu ihrer eigenen, zu Katjas eigener Biografie gehört die Mitwirkung in unabhängigen Performance, Produktion und Erfahrungen, eigene Erfahrungen als Kundin im Jobcenter. Und ich habe mir beim Lesen gedacht, das sind Menschen, die man eigentlich täglich in der Berliner U-Bahn sehen würde oder sehen kann, auch wenn man diese Menschen nicht kennt. Aber man kennt diese Leute, die immer in verschiedenen Projekten hängen, die in WGs leben, die zum sogenannten Prekariat gehören und eben nach einer gewissen Autonomie und Unabhängigkeit streben und deswegen vielleicht auch mal nach Berlin gegangen sind, aber dann doch nie richtig angekommen zu sein scheinen. Wie haben Sie für den Roman recherchiert?
Also Sie haben es ja gerade schon beschrieben, diesmal habe ich es mir einfach gemacht. Also für solche Figuren muss ich ja nicht extra irgendwo hinfahren und recherchieren. Also das liegt ja tatsächlich hier rum und trotzdem hat mich natürlich interessiert, also was ist dahinter, weil also das ist ja einfach, das ist so der Hintergrund, das Rauschen in diesem Stadtbild hier und Ruth ist da ja wirklich nochmal ausgenommen. Also die ist ja auch nochmal deutlich älter, ist eine andere Generation und arbeitet in einem Amt und ist so sicher wie nur was und alle anderen fallen ja auf dieses Autonomieversprechen rein, wobei ich noch nicht mal da so sicher bin, weil also so viele andere Optionen hat man ja gar nicht mehr. Also für Menschen jetzt wie Katja Mitte 30 sind oder wie Max Anfang 20, also solche Erwerbsbiografien, die sind nicht mehr so im Angebot. Die werden einem auch nicht so präsentiert, sondern erstmal gibt es ja auch diese Erzählung, wenn du dich verwirklichen willst, dann ist das der Weg und dann machst du dich selbstständig und liegst nicht irgendeinem Staat auf der Tasche und das hat auch so eine ganz andere Aura oder gilt als glamourös.
Ein Satz habe ich mir besonders markiert in Ihrem Roman, Frau Bußmann. Solange es Begegnungen gibt, geht es weiter. Und Max und Ruth und Katja begegnen sich ja zufällig, wie man sich in der Stadt begegnet, bleiben irgendwie aneinander hängen und werden aber nicht wirklich Freunde, weil sie nicht fähig sind, Bindungen einzugehen. Oder was ist das?
Ich weiß gar nicht. Ich würde das anders sehen. Im Alltag würde man ja normalerweise an solchen Begegnungen, man würde da vorbeigehen oder würde also weiter in der Spur bleiben und sich auf sowas, was erstmal so stachlich schon anfängt, sich darauf nicht einlassen und die suchen da aber etwas und beharren ja auch da drauf und beweisen da auch eine große Loyalität. Und aber das war auch, was mich umgetrieben hat und wo ich auch nach wie vor drauf beharren würde. Da wird auch erzählt und da entwickeln sich Beziehungen. Ich weiß nicht, ob die überall als Freundschaft durchgehen und als Romantik sicher nicht. Und was ich aber wissen wollte, ist, wie kann denn Fürsorge eigentlich funktionieren, jenseits von Blutsverwandtschaft und Romantik? Und was muss ich kriegen oder was suche ich, damit ich was gebe? Und ist das immer Tauschlogik in Freundschaften oder gibt es noch was anderes? Und diese Anziehung, die gerade ruht auf diese anderen Figuren ausübt, die bleibt ja tatsächlich bis zum Schluss so ein bisschen rätselhaft. Aber ich glaube auch, dass das genau der Witz ist, dass es da ein Widerstand ist, aber auch etwas, was die interessiert.
Wir kommen jetzt gleich zur zweiten Passage und da lernen wir die Beziehungen zwischen den Figuren ein bisschen besser kennen, besonders zwischen Ruth und Katja. Katja hat nämlich Ruth plötzlich bei sich aufgenommen, so ein bisschen mir nichts, dir nichts, als Ruth aus dem Krankenhaus entlassen wurde und nicht so richtig wusste, wohin oder nicht zu sich nach Hause wollte. Auch das bleibt opak. Katja jedenfalls nimmt sie bei sich auf, muss sie aber dann doch auch irgendwann wieder fortschicken, denn die Wohnung ist gar nicht ihre, sondern das ist eigentlich die Wohnung ihres Partners Milan, der seinerseits auf Reisen gegangen ist und von dieser Reise zurückkehrt.
Ja, ich habe die Situation eher so erlebt, dass Ruth sich bei Katja aufnimmt, also dass sie sich einfach ins Auto setzt und nicht mehr aussteigt. Da sind wir jetzt und was ich auch noch erklären muss, bevor Katjas Gatte verreist, das hat er etwas dagelassen, nämlich es heißt Hohe Rippe, das ist ein besonderes Stück aus dem Rind, was man ungefähr 14 Tage lang im Kühlschrank liegen lassen muss, damit es reift. Ich habe selber keine Erfahrung damit, aber ich habe zufällig was darüber gelesen und also da gibt es natürlich dann auch Diskussionen, wie man das richtig macht und wenn man was falsch macht, dann wird es grün. Dann muss man es wegwerfen, was dann schade ist. Also auf jeden Fall hat er eigentlich sie mit dieser Aufgabe betraut.
Ironisieren Sie damit so einen gewissen Lifestyle?
Ich ironisiere gar nichts. Ich hätte großen Respekt vor so einem großen Stück Tier im Kühlschrank, was eine große Köstlichkeit sein kann und dann aber auch kaputt gehen. Also diese Verantwortung unter anderem außer seiner Wohnung hat er ihr überlassen, dass muss ich als Information vorausschicken.
Dann hören wir jetzt mal rein.
Natürlich war es falsch gewesen, sie gehen zu lassen. Sie wegzuschicken, welches von beiden? Es gab keine unparteiische Instanz, die das hätte entscheiden können. Dann will ich dir nicht länger zur Last fallen, hatte Ruth verkündet und war nicht mehr davon abzubringen gewesen. Sie erwähnte Nachbarn, plötzlich gab es doch Nachbarn, Vertraute in dem angeblich so anonymen Hochhaus, in dem sie erst seit kurzem wohnte. Eine Hausärztin, Freunde, die sich kümmerten, sie sei versorgt. Sie redete ruhig und klar und logisch, wie man etwas aufsagt, das man sich gut zurechtgelegt hat. Kein Punkt, an dem Katja einhaken und sagen konnte, das kommt jetzt aber alles ein bisschen plötzlich. Dann seid ihr für euch, wenn dein Mann morgen wiederkommt. Sie schaute zufrieden und gab wieder dieses kleine Schmatzen von sich. Katja hatte kein gutes Gefühl, als sie Ruth die Treppe hinuntergehen sah, ein Bein nachziehend, die Hand am Geländer. Aber manche Leute wollen nicht, dass man ihnen hilft. Sie strich über die Tischplatte, die klebrigen, eingetrockneten Pfützen, wo Ruth bei ihren morgendlichen Sitzungen Kaffee verschüttet hatte. Die Zuckerdose war nur für Gäste da, eben deshalb kauften sie eine besondere Sorte, jetzt komplett aufgebraucht, auf dem Boden verstreut, eine Spur von der Küche ins Wohnzimmer, wahrscheinlich bald eine Ameisenstraße. Sie fing an, sich schneller zu bewegen. Wie jemand, der schlecht geschlafen und schlecht geträumt hat, sich aber noch beeilen kann. Sie schrubbte die Küchenfliesen mit Essigessenz, damit die Säure allen unklaren Dunst wegbiss. Sie überlegte, ob sie es noch schaffen konnte, den japanischen Rotahorn für den Balkon zu kaufen und zu Hohen Rippe neuen Wein. Sie öffnete den Kühlschrank, den Essiglappen noch in der Hand und wollte die unterste Schublade aufziehen, nach dem Fleisch sehen. Aber es war schon durch die beschlagene Vorderwand der Schublade zu sehen, dass sie leer war. Später suchte Katja die Mülltonnen im Hof ab und, auch wenn sie sich wenigstens hier ein bisschen komisch vorkam, die Ecken des Balkons und die Gehwegränder rund um den Block. Sie dachte an Ruths krumme Schultern, die Tasche, die vorher schon zu vollgestopft gewesen war. Außer dieser Tasche hatte sie nichts bei sich gehabt. Sie hätte gar nichts mehr tragen können, Trepp ab. Sie brauchte beide Hände zum Festhalten und Ausbalancieren. Katja suchte Bauminseln ab, Parklücken, offene Kisten, die manche vor ihren Hauseingängen abstellten, damit man sich etwas mitnahm. Sie griff nach einem Mohair-Pullover, altrosa und weich wie ein großes Küken, ein Stoff, den sie anfassen musste. Gegenüber kettete jemand Kaffeetische los, jemand anders trug ein Sakko und Schutzhülle vorbei und redete in eine Freisprechanlage, alles viel zu schnell, um darauf zu achten, ob sie im Müll wühlte. Sie ballte den Pullover zusammen und stopfte ihn in den Jutesack. Erst später kam sie auf den Gedanken, nach dem Geld zu schauen, nach den wertvollen Geräten. Es fehlte nichts, nur das Fleisch. Vielleicht war etwas anderes damit passiert. Irgendetwas. Es ist umgekippt, konnte sie Milan sagen und hoffen, dass er keine weiteren Fragen stellte. Als er sie am Flughafen umarmte, erkannte sie seinen Geruch nicht wieder. Geschichten, die sie über Kriege gelesen hatte. Jemand kehrt heim und ist, logisch, ein anderer geworden, ist seinem Doppelgänger begegnet, seinem vergessenen Bruder. Er stellte ihr Fragen nach ihrer Behandlung, ihren Projekten, dem neuen Baum. Sie fing an zu erzählen, als sie sich schon schlafen gelegt hatten. Er hatte den heruntergerissenen Duschvorhang sehen können, die dunklen Ringe auf dem Holz der Küche anrichte. Es war nicht möglich, dass er das nicht gesehen hatte. Sie spürte, dass er wach war, rücklings und gerade lag er neben ihr, ließ sie reden, schwieg und sagte endlich, mach dir keine Sorgen, du hast schon genug getan.
Vielen Dank. Das war ein zweiter Auszug aus dem Roman Dickicht von Nina Bussmann. Ich würde gerne nochmal auf die Frage zurückkommen nach der Recherche. Sie sind vorhin so ein bisschen ausgewichen und haben gesagt, na, ich musste irgendwo hinreisen. Gut, das ist das eine. Aber das andere ist, dass man ja doch eine gewisse psychologische Verfasstheit einer Gesellschaft oder einer Generation oder einer bestimmten Gruppe von Menschen versucht näher zu kommen. Und Sie haben eine relativ eindrucksvolle Liste an Büchern, die Sie nennen, aus denen zitiert wird in diesem Buch, über Alkoholismus oder ein Titel von Ariadne von Schirach, Die psychotische Gesellschaft. Wie stark war die theoretische Beschäftigung mit der Problematik, die diese Menschen, die ihre Figuren mit sich herumschleppen, oder wie stark waren dann doch Interviews mit Freunden oder Bekannten, die Sie haben?
Interviews habe ich wenig geführt. Also es gab Gespräche zu bestimmten Berufsfeldern, gerade was dieses Beratungsfeld und so weiter angeht. Also da lässt sich ja auch viel drüber lesen, was die Methoden sind oder was darüber geschrieben ist, ist ja das eine. Und das andere, wie fühlt sich das an, da zu sitzen? Also da habe ich tatsächlich ein Gespräch geführt, was mir sehr geholfen hat und wo ich auch sehr stark Anleihen genommen habe, das kann ich zugeben, um vieles andere. Also deswegen bin ich eben ja ausgewichen oder habe gesagt, ich musste tatsächlich nirgends hinfahren, also auch nicht im übertragenen Sinne, sondern das liegt alles da. Und also was Literatur ja dann tut oder das Erzählen ist ja auch, dass das, was irgendwie so im Alltag eher, also was da halt unterm Deckel bleibt oder irgendwie so halbwegs in der Spur, dass man das irgendwie weiterverfolgt und radikalisiert. Und also natürlich ist das auch, also mit dem Rausch und mit der Abhängigkeit etwas, was ich in der Form zum Glück nicht von innen kenne und auch nicht in der Nähe habe, aber indirekt dann auch. Und einiges ist angelesen und anderes ist mir so erzählt worden, auch manchmal ohne, dass ich danach gefragt hätte. Und also so weit weg ist es nämlich auch gar nicht.
Nee, ist es nicht. Also ich muss auch nach der Lektüre des Romans sagen, dass ich jetzt bei jedem Glas Wein, das ich zur Hand nehme, mich frage, ist das jetzt schon Flucht vor dem Alltag und wie sehr bin ich davon abhängig?
Oh, das wollte ich nicht.
Aber es hat die Wirkung. Und ich glaube nicht nur bei mir. Aber das ist ja auch toll an diesem Buch, dass so vieles von der Stimmung und der Problematik haften bleibt. Und dass man eben in dieses Dickicht der Figuren ja auch gestoßen wird und dann Familienähnlichkeiten feststellen kann. Und ich musste beim Lesen Ihres Romans auch an Worte des ehemaligen Leiters des literarischen Kolloquiums denken, Ulrich Janetzki. Der hat immer wieder gern gesagt, dass Autoren Seismographen der Gesellschaft sind. Und ich hatte gerade hier bei diesem Buch wirklich das Gefühl, Nina Bussmann hört wirklich sehr genau hin, was sozusagen unter der Oberfläche los ist, welche Spannungen sozusagen in unserem Miteinander herrschen, und spürt das sehr deutlich heraus und kann das wirklich auch mit sehr besonderen Sätzen beschreiben und festhalten. Und doch habe ich mich gefragt, ist das jetzt ein ganzes Gesellschaftsporträt oder geht es doch um eine bestimmte Generation?
Also auch da würde ich gerne ausweichen und sagen, was das ist. Also das zu sagen, ist nicht meine Aufgabe, oder also ich bin da auch gar nicht kompetent. Das kann man von mir aus auch sehr gerne einordnen, wie man will. Ich hatte auf jeden Fall nicht im Sinn, ein Sittengemälde zu entwerfen. Ich finde auch, es ist kleiner, weil es dazu zu sehr bei den Figuren ist und auch nur bei einem ganz bestimmten Milieu. Oder also es versucht so ein bisschen da rauszukommen und dann geht halt jemand mal los und hat einen nicht akademischen Job und ist da auch nicht nur aus Aushilfe, sondern will halt diese Ausbildung auch machen. Aber trotzdem ist es so eine bestimmte Gruppe.
Zum Abschluss würde ich gerne noch mal aus dem Roman in die Gegenwart hineinspringen und doch noch mal über die Corona-Zeit sprechen und Sie, Frau Bussmann, fragen, ob Sie glauben, dass der Zwang zu sozialer Distanz, den wir jetzt erleben, ob der die Phänomene, auf die Sie sich im Roman konzentrieren, Vereinzelung, eine gewisse Haltlosigkeit, auch ein gewisses Rauschverhalten, Alkoholismus, ob Sie glauben, dass die Gegenwart diese Tendenzen verstärkt?
Ich glaube sogar, man kann es ja schon sehen. Also ich weiß nicht, ich kann natürlich überhaupt keine Prognosen abgeben und ich weiß auch nicht, was jetzt überall so los ist. Aber also zum Beispiel der Verkauf von Alkohol ist ja auf jeden Fall gestiegen. Und also man braucht es sich ja auch nur auszudenken, was passiert, wenn alle in ihren Wohnungen eingesperrt sind oder wenn sie auf einmal erfahren. Also das ging mir ja auch selber so. Wenn du niemanden in deinem Haushalt hast, dann darfst du auch niemanden mehr sehen. Und auf einmal ist diese vermeintliche Freiheit und Autonomie, also da wird man plötzlich so hinsortiert und erfährt dann andere Einschränkungen als jemand, die ein Haushalt sind und dann, die dann wieder andere Probleme haben. Also es ist ja wirklich sehr viel bemüht worden, dieses Bild vom Brennglas, oder Josef Vogel hat gesagt, ein Entwicklerbad, aber also dass eben Dinge noch sichtbarer werden, die alle eh schon da waren. Und ich glaube, dass dann noch die Wirtschaftskrise obendrauf, die kommt. Ich fürchte ja.
Vielen Dank, Nina Bussmann, für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Und alles Gute auch für öffentliche Veranstaltungen mit diesem Buch.
Danke.
Und per Telefon in die Geburtsstadt von Nina Bussmann, Frankfurt am Main, bin ich jetzt mit Thorsten Dönges verbunden. Er ist Programmkurator am Literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee und kennt das Werk Nina Bussmann seit langem. Hallo Thorsten.
Guten Tag.
Dickicht, der neue Roman von Nina Bussmann, ist auch ein politischer Roman. Das hat sie mir jetzt im Gespräch verraten. Es geht um eine bestimmte Gruppe von Leuten, die sich nicht gut einfügen können in erfolgreiche Lebensläufe. Wie hast du dieses Buch gelesen?
Ja, das spielt eine Rolle. Das kommt auch vor, der späte Kapitalismus und die Verhältnisse, über die man sich eigentlich aufregen müsste und gegen die wir alle uns empören müssten. Und dann geht es aber doch sehr stark in die einzelnen Geschichten der Figuren rein und eben nicht abstrakt um die Verhältnisse, sondern sehr, sehr konkret um Lebensgeschichten. Fast schon könnte man sagen, es werden Fallgeschichten erzählt.
Und liest du diese Fallgeschichten, in denen sich ja auch Abgründe auftun, also Abgründe von Alkoholismus, Co-Abhängigkeit, Helfersyndrom, liest du das als Spiegel der Gesellschaft? Nina Bussmann ist mir da eben so ein bisschen ausgewichen.
Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich glaube, wir können dieses Buch auf sehr, sehr, sehr verschiedene Arten lesen. Und ich glaube, jede Leserin, jeder Leser wird ein ganz eigenes Buch darin finden. Es ist tatsächlich eine Beschreibung von Menschen, die nicht mit der Gesellschaft, mit den Erfolgsmaßstäben klarkommen. Es ist Nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Ganz am Rande werden auch immer wieder Leute eingeführt, die klarkommen mit diesem System, die in geregelten Verhältnissen leben. Die interessieren aber, hatte ich den Eindruck, diese Autorin in diesem Buch nicht, sondern ihr geht es tatsächlich um die Verletzten, um die Verwundeten, um die Zurückgelassenen und nicht um die Gesunden, um die Starken, um die, die sich durchboxen können, sondern sie schaut genau hin auf die, die nicht klarkommen. Und das ist eigentlich das Dickicht, weil das kommt auch an einer Stelle sehr klar raus. Wir wissen einfach nicht, wer warum klarkommt und wer warum nicht klarkommt. Das ist dieses große Rätsel Mensch. Und um das kreist, so habe ich es gelesen, dieser Roman.
Und hast du aus deiner Erfahrung, aus deiner breiten Lektüreerfahrung der Gegenwartsliteratur den Eindruck, dass das Thema der Abgehängten gerade häufiger vorkommt? Also ich denke zum Beispiel an den Roman Arbeit von Thorsten Nagelschmidt, den wir ja auch hier in Weiterlesen schon vorgestellt haben, oder auch an das Depressionsbuch von Benjamin Mark.
Ich habe mir auch überlegt, was wäre das für ein Buch, wenn es um die Gesunden, um die Erfolgreichen, um die Starken ginge. Es wäre wahrscheinlich ein extrem langweiliges Buch. Die Verletzten, die gebrochenen Figuren reizen viel mehr. Du hast von Abgründen gesprochen. In die schauen wir hinein und stellen uns beim Lesen dann die Frage, wie lebe ich eigentlich? Wie gehe ich mit meinen Beziehungen um? Wie lebe ich Freundschaft? Was ist wirklich wichtig? Und das sind die Fragen, um die es hier geht. Ich fand noch einen anderen Aspekt sehr interessant, der jetzt in den anderen Büchern, die du zitierst, das zum Teil auch vorkommt. Das sind keine Leute, die nicht darüber nachdenken, wo sie Hilfe herbekommen könnten. Die denken alle darüber nach, was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Wo kann mir geholfen werden? Wo kann ich mir selber helfen? Was gibt es für Lösungsideen? Das sind eher Figuren, die auch übertherapiert sind, die sehr, sehr stark auch auf einer Meta-Ebene damit sich auseinandersetzen, die sehr viele Angebote bekommen und auch annehmen. Das ist vielleicht auch das Besondere in dieser Zeit, dass wir ja alle wissen oder dass wir wissen, was gibt es für Bücher, was gibt es für Möglichkeiten, für Therapien und trotzdem scheitern leben. Und das ist eigentlich das große Rätsel und das Spannende, glaube ich, für die Literatur.
Vielen Dank, Thorsten Dünges in Frankfurt am Main. Ich bin Natascha Freundl und habe heute mit Nina Bussmann über ihren Roman Dickicht gesprochen. Der ist erschienen im Surkamp Verlag mit 317 Seiten für 24 Euro. Wir lesen weiter, nämlich mit Andreas Schäfer, dessen neuer Roman Das Gartenzimmer die bewegte Geschichte einer Villa im Berliner Grunewald erzählt. Meine Kollegin Nadine Kreuzhaler wird dann von Andreas Schäfer erfahren, wie ein Raum die Zeitläufte überdauern und in sich bergen kann. Bleiben Sie gesund, lesen Sie mehr, sagen Sie es weiter. Unser Podcast ist kostenlos zu abonnieren in der ARD-Audiothek und auf iTunes.